da muss man trotzdem aber ran. Ne? Also würde jetzt ein externer Manager im Sommer übernehmen, der würde da aber mit dem Besen durchgehen und Tabula Rasa machen, da kannst du fest von ausgehen, weil vieles so nicht ausreichend ist, wenn du Ambitionen hast.
Hallo, herzlich willkommen bei Grün auf Weiß, dem Podcast des Weser Kurier. Ich bin Stefan Freie, mir gegenüber JJ Bär. Hallo JJ.
Moin Stefan, moin liebe Werder-Fans. Ich bin etwas verwundert, du hast sehr gute Laune, trotz der Platzierung von Werder und des Spiels gegen Augsburg. Was ist los?
Das liegt am Klassenerhalt, der nahezu perfekt ist. Ich glaube, das war ja nun das Minimalziel, schreibst du ja auch in deiner Kolumne. Aber im Sack habe ich so das gute Gefühl. Da passiert jetzt am Wochenende genug, um Werder dann am Sonntagabend als zukünftigen Bundesligist feiern zu dürfen. Habe ich so den Eindruck.
Und zwar so, wie wir hier letzte Woche gesagt haben, wahrscheinlich musst du selber gar keinen Punkt mehr holen.
Ja.
Weil die hinter dir nicht genügend Punkte holen, also St. Pauli und Wolfsburg. Und dann ist das geritzt für Werder. Aber irgendwie so ein Grund zu feiern, finde ich, ist es trotzdem nicht. Das habe ich ja auch geschrieben. Also es sollte jetzt keiner auf die Idee kommen, euphorisch durch Bremen zu rennen, weil Werder die Klasse gehalten hat, weil das ist wirklich nur das kleinstmögliche Ziel und das mit Ach und Krach.
Naja gut, aber wenn du dann nach dem Verlauf der Hinrunde mit einer Niederlagenserie von 13 Spielen den Trainer irgendwann wechselst und am Ende doch noch die Klasse hältst, nachdem, ich meine, du auch im Februar gesagt hast, das wird sehr, 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 sehr eng. Und wenn du dann einen Spieltag vor Schluss sagen kannst, okay, wir machen einen Haken dran, ist keine Supersaison, es ist eine Scheißsaison, wie Marco Friedl ja auch richtig gesagt hat. Und trotzdem kannst du dann natürlich schon mal sagen, okay, Gott sei Dank, der Kelch ist an uns vorbeigegangen, das ist ja schon mal so. Von daher. Ja,
dass es jetzt erst passiert, Stefan, zeugt ja davon, wie eng es dann tatsächlich auch war. Ne? Ja. Also es ist ja tatsächlich dann bis auf die Zielgeraden der Saison, wenn es denn jetzt passiert, das wollen wir jetzt mal hoffen am Wochenende. Aber dann sage ich halt, also Euphorie, Jubel, Party und so weiter, fände ich jetzt falsch. Erleichterung ist denn wieder das Wort. Ne? Man hat es geschafft, das Schlimmste abzuwenden und kann die Zeit nutzen, in der ersten Liga sich nochmal neu aufzustellen.
Verhaltene Euphorie, sagen wir mal. So, das ist ja auch klar, wir sind gerade in einer Situation nach einem 1:3 gegen Augsburg, das für alle Beteiligten, auch für uns, enttäuschend war. Aber die Mannschaft hat in den letzten Wochen schon auch Punkte geholt, die man ihr im Februar eben nicht zugetraut hat und letztlich auch nicht zutrauen konnte. Insofern gibt es da ja auch durchaus, wenn man auch mal das letzte Spiel ausblenden muss, Positives zu berichten. Das muss man ja sagen, da war ja schon eine Entwicklung, die hast du ja auch immer wieder beschrieben. Am Ende ist es egal, wir müssen uns mit der kommenden Saison schon mal beschäftigen, Gott sei Dank oder sehr voraussichtlich in der ersten Liga und das tust du ja auch, indem du sagst, Werder darf die Fehler des Sommers nicht wiederholen und beziehst dich dabei auch auf eine Kolumne aus dem letzten Jahr, 23. Juni 2025, als du schriebst, was sich der Chef bei Werder genauer ansehen sollte. Hat er es getan? Der Chef bei Werder, du meintest ja Clemens Fritz damals.
Ja, es war damals eine vielbeachtete Kolumne, also eine der Top 5, glaube ich, in der letzten Saison, was die Leseaufrufe anging, weil das Thema einfach auch viele interessiert hat. Wir müssen ja gucken, wo standen wir damals. Wir hatten damals die Situation bei Werder, dass wir zwei Cheftrainer verloren haben. Ole Werner bei den Männern, Thomas Horsch bei den Frauen und beide im Prinzip damals gesagt haben, bevor wir hier bei Werder weitermachen, machen wir lieber gar nichts. Die hatten beide kein Angebot, auch Ole Werner nicht,
ja,
weil sie unzufrieden waren mit der Gesamtsituation bei Werder und sich in einem Umfeld gewähnt haben damals, das sich nicht so entwickelt, wie sie es für richtig halten, wenn man ambitioniert den nächsten Schritt gehen will. So kann man es ja im Prinzip zusammenfassen, ihr erinnert euch alle dran. Da müssen ja normalerweise alle Alarmglocken schrillen, das habe ich damals ja auch geschrieben in der Kolumne, in einem Unternehmen, wenn zwei leitende Angestellte herkommen und sagen, nee, so wollen wir das hier nicht, da hören wir lieber auf. Aber das ist nicht passiert. Also die Alarmglocken schrillten nicht, sondern alles wurde so ein bisschen übertüncht durch die Trainerwechsel, dass man dann sehr früh gesagt hat, okay, dann beurlauben wir Ole Werner und haben mit Horst Steffen einen neuen Mann hier. Das hat für so eine gewisse Euphorie gesorgt, auch bei den Fans im Umfeld überall.
Weil es auch so schnell ging,
ein angenehmer Typ ist, ne? Und weil es ein angenehmer Typ ist damals, ein sehr erfolgreicher Trainer. Absolut. Bei Elversberg zweite Liga, das war ein Coup, was schon der Werder da gelungen ist, den Mann nach Bremen zu holen, dachte man. Und dasselbe ja bei den Frauen, wo du dann Thomas Horsch ersetzt hast durch Fritzi Kromp, die kannten viele aus dem Fernsehen als ZDF-Expertin und so. Auch das war wieder so Aufbruchsstimmung und so. Und dann hat man gar nicht mehr darüber geredet, was denn jetzt eigentlich zu diesen Trainerwechseln geführt hat. Ne? Aber nur den Trainer zu wechseln, das war dann halt zu wenig. Und das, finde ich, hat diese Saison jetzt gerade bei den Männern eindrucksvoll gezeigt. Viele der Probleme, die es damals gab und die Ole Werner angesprochen hat, hatte damals, die wurden ja sehr deutlich in dieser Saison.
So, und dann konkret, was genau beschreibst du damit? Du sagst ja dann auch, Werder braucht auf vielen Ebenen eine andere Haltung und eine andere Leistung, um wieder erfolgreich zu sein. Lass uns doch mal bitte die Ebenen durchgehen und dann auch gern die Haltung und die Leistung vielleicht auch noch.
Ja, Haltung ist ja so ein Wort, das hat Daniel Thun jetzt immer eingebracht bei Werder. Er spricht immer davon, dass du eine Haltung auf dem Feld haben musst. Und wenn man das Wort Haltung dann nimmt, dann muss ich sagen, braucht Werder wirklich auf vielen Ebenen eine andere Haltung. Ole Werner hat es nicht Haltung genannt damals, sondern mehr ambitionierteres Arbeiten vielleicht, ne, um den nächsten Schritt zu machen. Und dann müssen wir uns ja nur die Realität anschauen. Also die Kaderplanung für die Saison war nicht gut. Die Stürmersuche war weder im Sommer noch im Winter befriedigend. Gerade wenn du wenig Geld hast, musst du ja schneller, ehrgeiziger, cleverer, gewitzter, umtriebiger arbeiten als andere, um das auszugleichen. Das Gefühl hat Werder zu keinem Zeitpunkt vermittelt, das muss man ja einfach so sagen. Und dann kommen diese Situationen immer, wo du denkst, jetzt könnte die Mannschaft was erreichen, wie jetzt zum Beispiel gegen Augsburg, dass du sagst, okay, jetzt mit einem Heimsieg hast du den Klassenerhalt eingetütet und dann klappt es wieder nicht. Und diese Wellenbewegungen, die haben wir ja auch schon nicht nur in dieser Saison, das erlebt jetzt nicht nur Daniel Thun, sondern wir alle, die wir Werder länger verfolgen, erleben das seit Jahren im Prinzip. Ja. Ja, dass immer wieder diese Wellenbewegungen sind und wenn Werder was erreichen kann, dann ist da doch wieder so eine gewisse Zufriedenheit oder dann fehlt Energie und dies und das.
Und darf ich da kurz einhaken? Ganz kurz.
Ja, wenn ich das noch gerade sagen darf, du musst als Verein da eine andere Mentalität entwickeln. Ne? Also das, was Bayern München im Prinzip auf höchstem Niveau vorlebt, zu sagen, für uns zählt nur der Sieg, das kann Werder nicht machen, aber du musst eine andere Mentalität, eine andere Gier, eine andere Lust auf Erfolg ausstrahlen und nicht so schnell mit irgendwas zufrieden sein. Ne?
Ja, ich wollte auch nur kurz beitragen zu deiner Rede. Sowohl unter Florian Kohfeldt als auch unter Ole Werner gab es in den vergangenen Jahren immer wieder gegen Saisonende die Chance, international zu spielen. Und jedes Mal hat die Mannschaft dann einen, zumindest aus der Ferne, unerklärlichen Leistungseinbruch erlitten, weil dann ging nichts mehr. Und dann wurden sie eben doch nur Achter, in Anführungszeichen. Heute wissen wir, dass die achten Plätze, lass es Neunter gewesen sein, weiß ich gar nicht mehr so genau. Heute wissen wir, das waren schon sehr ordentliche Spielzeiten, die dann hinter der Mannschaft lagen. Aber genau diesen Schritt, und daran fühlte ich mich jetzt gegen Augsburg auch wieder erinnert, dass du gedacht hast, ach ja, ich will es nicht schlecht machen. Die Mannschaft hat tatsächlich in den letzten Wochen immer mal wieder geliefert und das war sehr wichtig. Und sie hat sich damit in gewisser Weise auch den Klassenerhalt verdient. Aber es kommen immer wieder so Situationen, wo du denkst, nö, also jetzt haben wir auch, ach, jetzt läuft es schon, irgendwie geht's schon. Und das ist genau die Haltung, die ich schon länger beobachte in diesem Verein dann auch.
Ja, und deshalb kann man auf die Idee kommen, dass es kein Trainerproblem ist, ne? Weil du tauschst immer wieder die Trainer aus. Ole Werner hat es ja in einer unglaublichen Deutlichkeit vor seinem Abschied ausgesprochen, was ihm alles nicht passt bei Werder. Und im Prinzip sind alle diese Dinge, gerade auch Scouting, Kaderplanung, ambitioniertes Arbeiten, das, was dann seinem direkten Nachfolger Horst Steffen direkt auf die Füße gefallen ist. Ne? Der hat die Sommervorbereitung machen müssen mit einem unfertigen Kader. Dann kamen diese ganzen Leihspieler, dann kam der wahnsinnig unfitte Boniface als einzige Lösung für den Sturm. Der Mann hat die Hände beim Kopf zusammengeschlagen. In der Kabine musste daraus immer irgendwie was machen. Das konnte nicht gut gehen. Und mit Daniel Thun hast du dann jetzt schon den Nächsten. Im Prinzip haben wir jetzt seit 12 Monaten 3 Cheftrainer. Den Nächsten, der versucht, mit all diesen Problemen irgendwie hinzukommen. Ne? Der ist immer noch am Experimentieren, was er jetzt mit dem Kader, mit den Spielern machen soll. Und es gelingt mal besser und mal schlechter. Grundsätzlich, finde ich, musst du ran an die Themen wie Scouting, Kaderplanung, Leistungsbereitschaft im gesamten Verein, Mentalität und so weiter. Das siehst du ja allein schon auch an so einer Nummer wie dem großen Thema dieser Saison neben der Abstiegsangst war die Leihspielerposse bei Werder. Ne? Dass der Verein erstens nicht wusste, wie viele Spieler sie ausleihen dürfen und zweitens dann ja katastrophal damit umgegangen ist mit dem ganzen Thema, haben wir hier schon mehrfach besprochen. Auch das spielt da rein. Du kannst so nicht als Verein auftreten, nicht so handeln, nicht so denken. Clemens Fritz weiß das, ne? Den Eindruck habe ich aus vielen Gesprächen mit ihm. Jetzt geht es aber darum, Lösungen umzusetzen. Ne? So, dann sind wir auch ganz schnell beim Thema Kaderplanung. Es hieß ja schon rund um Ostern, der Kaderplaner wird dann ausgetauscht. Werder würde einen neuen bekommen, würde es alles anders machen. Offenbar ist es alles nicht so einfach, ist immer noch im Amt. Und man müsste ja längst an den Kadern für die neue Saison arbeiten, egal ob erste Liga oder zweite Liga. Das passiert ja im Hintergrund dann auch schon. Aber dann wiederholt sich ja alles wieder nur. Wenn du in den Strukturen weiterarbeitest, wie zu Ole Werners Zeiten, was der dann schon alles kritisiert hat und wie jetzt in dieser Saison, wo du schon den zweiten Cheftrainer jetzt im Amt hast, was soll denn dann besser werden? Du musst doch ganz anders arbeiten als SV Werder Bremen, wenn du erfolgreich sein willst. Und das meinte ich damals. Der Chef muss sich das anschauen. Der Chef ist Clemens Fritz. Der muss gucken, was sind hier die Probleme und die dann lösen. Wenn du die nicht löst, dann kommt nur, Zitat Marco Friedl, die nächste Scheißsaison. Das ist dann einfach so.
Es ist ja aus meiner Sicht auch die Stadt. Und du weißt, ich als Bremer liebe diese Stadt sehr. Aber ich habe auch schon sehr lange den Eindruck, dass es so eine Bescheidenheit gibt, die ja auch die Stadt und Bremer an sich vielleicht auch eher auszeichnet. Also mir ist Hamir, sagt hier keiner. Und das ist auch gut so. Passt auch hierher. Das ist alles in Ordnung. Aber ich habe eben auch den Eindruck, dass sich das so ein bisschen abfärbt auf den Verein. Wenn dann, sagen wir mal, nicht so die ganz großen, glücklich handelnden Personen dabei sind, wie wir sie hatten damals mit, wir haben ja schon von der Zeit mal drüber gesprochen, es gab ein gutes Präsidium in den 80er Jahren, nach dem Aufstieg ja dann auch. Es gab Klaus-Dieter Fischer in diesem Präsidium, es gab dann irgendwann Willy Lemke, es gab Otto Rehhagel, später waren es Klaus Allofs und Thomas Schaaf, die das Ganze vielleicht auch mit einem persönlichen Antrieb nach vorne getrieben haben. Aber eigentlich haben alle in der Zeit immer gesagt, alle Bremer und letztlich die Verantwortlichen ja auch, wir überperformen gerade. Weil eigentlich kriegst du in Bremen ja nicht mehr hin. Das ist so eine insgesamt so eine Haltung. Ich glaube ja auch nach wie vor ist ja mein Beispiel immer noch, wenn die verlieren und ein Spieler geht zum Bäcker am Montagmorgen, holt seine Brötchen, dann kriegt er manchmal noch eins mehr, weil die Bäckerei-Fachverkäuferin oder auch der Bäcker, wer auch immer dort hinterm Tresen steht, sagt, habt auch ein bisschen Pech gehabt, ne? Aber nächstes Mal wird es besser. Und das passierte, glaube ich, in anderen Städten dann auch nicht so.
Da traust du dich manchmal. Victor Boniface jetzt die ganzen Brötchen gesehen?
Das war sehr gemein. Aber in anderen Städten, verstehst du, was ich meine? Da traust du dich nicht zum Bäcker. Ich glaube, das ist ja anders. Das ist ja auch total gut. Aber wie gesagt, so eine gewisse verfrühte Zufriedenheit könnte sich da abfärben gelegentlich auf den Verein. Ja. Und dann ist mir in der Beschäftigung mit der ganzen Geschichte auch noch eingefallen, Werder ist halt auch konkurrenzlos in der Stadt, ne? Als das sportliche Aushängeschild. Ne? Also bei allem Respekt vom Grün-Gold-Club, beim Tanzen, Eisbären gibt es auch noch, Basketball und die Fischton-Pinguins erst recht in Bremerhaven. Aber sonst, ne, Schach und Tischtennis haben wir sonst in der Erstliga. Die kommen beide auch vom SV Werder. Das ist auch noch so eine Sache, wo vielleicht das ein oder andere Quäntchen nochmal fehlt dann. Wie schätzt du das ein, so als, nicht als Außenstehender? Du bist ja nun gewissermaßen auch Bremer geworden. Aber du hast auch andere Städte erlebt. Ist das so?
Ja, andere Bundesliga-Standorte habe ich viele erlebt. Und das ist mir tatsächlich am Anfang, ich bin 2019 hier nach Bremen gekommen, extrem aufgefallen, dass ein anderes Tempo herrscht. Also wenn du aus Bayern kommst oder aus NRW und kommst dann nach Bremen und zu Werder Bremen, dann merkst du, da geht alles ein Ticken. Ich weiß nicht, ob man es langsamer nennen darf an der Stelle, aber sag mal so, im Auto würde man sagen, ein Gang niedriger geschaltet, ne, das Ganze. Jetzt bist du aber ja nicht im Wettbewerb mit dir selbst, ne? Das ist natürlich faszinierend hier in Bremen. Du hast dieses Werderland, dieses ganze Umfeld rund um die Stadt, das sind alles Werderaner, der Verein wird getragen von dieser Stadt und dieser Region. Das ist eigentlich ein Geschenk, ne? Weil du hier keine direkte Konkurrenz hast. Du musst ja bis Hamburg hochfahren. Wer macht das schon? Aber du bist ja nicht im Wettbewerb mit dir selbst, sondern es muss dich ja ärgern, wenn du dann diese Vereine hast wie Mainz 05 oder SC Freiburg oder jetzt FC Augsburg, die es offensichtlich einfach besser hinkriegen als du. Und da musst du dich ja hinterfragen und sagen, okay, was müssen wir verändern, damit wir auch so gut werden wie die? Und da musst du halt deine Fehlerquote unheimlich reduzieren, die du im Alltag hast bei dem Arbeiten rund um die Mannschaft. Also ich bleib dabei, medizinische Abteilung, die ganzen Verletzten, das Scouting, die Kaderplanung, die Integration von Spielern, ne? Dass du einen Sammy Mbangula holst für so viel Geld und redest jetzt dann im April, Mai immer noch davon, dass die Integration so schwierig verläuft und so weiter. Da kannst du dir eine Menge abschauen von anderen Vereinen. Und da musst du einfach besser werden. Der Fußball verzeiht keine Fehler. Das klingt total einfach, ist aber so. Wenn du wenig Geld hast und willst trotzdem erfolgreich sein, dann musst du besser arbeiten als andere. Das ist der einzige Weg. Alles andere ist Glücksspiel. Und Glücksspiel geht selten gut. Du steigst dann ab, wenn du auf irgendwas hoffst oder dich auf irgendwas verlässt. Du musst es schon selber tun. Und Werder muss mehr tun. Und ich glaube, darüber herrscht auch Einigkeit. Die Frage ist, ob das im Verein inzwischen dann, nach dem zweiten Mal, wo wir jetzt dann auch in Grün auf Weiß hier den mahnenden Finger heben, damals bei Ole Werners Abschied, jetzt schon wieder, ob es im Verein wirklich auf allen Ebenen das Bewusstsein dafür gibt. Denn es ist natürlich auch bequem, ne? Das hat Ole Werner ja auch angesprochen. Bequem für viele, die bei Werder arbeiten, egal in welcher Funktion und egal auf welcher Hierarchieebene, wenn es immer gut läuft, du bist dann aufgestiegen, dann bist du nicht in Abstiegsgefahr, dann wirst du so mal 11., mal 10., mal 8. so ungefähr. Na, warum sollst du dann mehr tun? Weil das ist doch super und alle freuen sich. Aber das ist genau der Trugschluss. Na, und das haben wir jetzt erlebt. Werder ist jetzt nicht mehr 8., sondern Werder hat wirklich eine Scheißsaison hinter sich, wie Marco Friedl gesagt hat. Und das ist nicht plötzlich passiert und wie ein Unwetter über Werder hereingebrochen, sondern es war absehbar. Na, das ist genau das, was Ole Werner gesagt hat. Das ist das, was wir vor der Saison bei Grün auf Weiß mehrfach thematisiert haben. Und genau so ist es dann auch gekommen. Dann musst du aber ran an die Baustellen jetzt, sonst bleibe ich dabei, erlebst du nach der Erleichterung über den Klassenhalt, die wir hoffentlich jetzt dann bald erleben werden, nur die nächste Scheißsaison. Es wird nicht von alleine besser.
Ist das eine Aufgabe, die ein Mensch allein, in diesem Fall dann Clemens Fritz, leisten kann?
Klares Nein.
Ja, klares Nein. Das würde ich aber auch sagen.
Ja, aber er kann die entscheidenden Veränderungen anstoßen, weil sie nun mal in seinem direkten Umfeld, in seinem Einflussbereich zum Teil liegen. Also in Sachen Scouting, Kaderplanung, Staff rund um die Mannschaft, auch der ganze Umgang, die Fehleranalyse bei dieser Leihspielerposte, das sind ja alles Sachen, er weiß, was da passiert ist, er kennt die Defizite, er kennt aber halt auch die Leute sehr lange, die da arbeiten und er mag sie vielleicht auch. Da muss man trotzdem aber ran. Also würde jetzt ein externer Manager im Sommer übernehmen, der würde da aber mit dem Besen durchgehen und Tabula Rasa machen. Da kannst du fest von ausgehen, weil vieles so nicht ausreichend ist, wenn du Ambitionen hast. Wenn du natürlich die Ambitionen nicht hast und sagst, oh, wir versuchen einfach irgendwie so drin zu bleiben, dann kannst du weitermachen wie jetzt. Aber bitte, wir reden über Werder Bremen, ne? Und wir reden über Clemens Fritz, der immer angetreten ist, der gesagt hat, hier Windschatten, Europapokal, wir wollen wieder diese Nächte erleben. Das ist so das, was wir mittelfristig vorhaben. Dafür werden wir alles tun. Das hat auch Klaus Filpri immer gesagt. Und ich habe immer gesagt, ja, weil ich so ein bisschen der Meckerfritze bin, aber ist mir egal. Ich habe immer gesagt, ja, ihr sagt, ihr werdet alles tun, aber ihr müsst es dann auch tun. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Ich kann viel erzählen und viel ankündigen, aber ich muss es dann auch tun. Und das fehlt mir.
Was soll er tun?
Längst überfällig wäre gewesen, die ganze Abteilung Scouting-Kaderplanung auf links zu ziehen. Ich kenne die alle da nicht persönlich. Ich habe da mit keinem irgendwie Beef oder sowas. Es geht einzig und allein um die Performance. Wenn du letzten Sommer am letzten Transfertag darauf angewiesen bist, einen völlig unfitten Boniface zu nehmen, dann hast du den ganzen Sommer über verdammt viel falsch gemacht. Und schau dir an, die ganzen Transfers davor, in den Winterpausen, in den Sommerpausen, die Jungs, die sie geholt haben aus Argentinien, aus Frankreich, Skelly, Alvero, Malatini und so weiter. Die ganzen Außenverteidiger, die nach hier und da geliehen wurden, Rafa Boré, der dann kam, als Füllkrug weg war, das waren alles so Sachen, wo du sagst, nee, kannst du nicht machen, solltest du nicht machen, war nicht gut. So, und da können wir jetzt 10 oder 15 Transfers aufzählen, die nicht gut waren. Und das wird auch nicht ausgeglichen, ich sehe es ja schon in deinen Augen, dadurch, dass du es geschafft hast, einen Koulibaly dem HSV abzuluxen in der A-Jugend. Das war natürlich richtig gut, klar. Aber das andere war alles schlecht. Und dann steht es gut gegen schlecht 10-1, meinetwegen. Wir müssen ja bis zu Jens Day zurückgehen, bis zu dessen Verpflichtung. Die war toll, die war gut.
Transfer, ja, klar. Ne? Ja.
Alles andere war doch wirklich, war doch jetzt nichts, wo die Konkurrenz gesagt hat, oh, guck mal die Bremer da. Ne? So, reden wir über Tietz. Tietz hat jetzt am Wochenende Mainz zum Klassenerhalt geschossen. Der spielt eine stabile Rückrunde, Mittelstürmer. Über den ist bei Werder nach meinen Informationen im Winter auch geredet worden. Und dann kam offenbar wieder dieser Satz, macht er uns denn besser? Und da kam man, das ist halt Werder-typisch und vielleicht auch ein bisschen Bremen-typisch vielleicht, dass man irgendwie so in seiner eigenen Realität lebt. Nee, macht er nicht. Und da kriege ich Ausschlag. Wirklich,
ja, du hast damals im Winter auch gesagt, es gibt kaum Stürmer, die Werder nicht besser machen. So ähnlich hast du dich ausgedrückt. Und das war nach dem Verlauf der ersten Saisonhälfte auch klar. Weil da hat man ja gesehen, dass Werder-Stürmer eben, sagen wir mal, Performance-Problem haben, wenn ich das mal.
Natürlich. Und nimm doch mal die 10 Tore weg, die Jens Day bisher geschossen hat. Was bleibt denn dann übrig?
Ja.
ja, dann wärst du Tabellenletzter, dann wärst du weit hinter Heidenheim. Ja. Ne? Also diese Offensive funktioniert so nicht. Und das haben sie aber sehenden Auges so geplant. Ne? Sagen ja heute auch alle. Sie hatten gedacht, ja, Keke Top und Victor Boniface, die können sich dann abwechseln und so. Die können beide nicht Bundesliga spielen. Das ist die harte Realität. Der eine muss noch ganz viel lernen, der andere hat nicht die körperliche Verfassung dazu. Dann hast du die Stürmer drumherum, wie Marco Gröll, ist ein Arbeitstier, aber schießt nicht mehr wie 5 Tore im Jahr. Dann hast du Justin Ginma, wo du nie weißt, was du kriegst, aber auch der schießt nicht mehr wie, sag mal, 6, 7 Tore im Jahr. Und dann war es schon ein gutes Jahr.
Ich wollte das gerade sagen, wo siehst du die 5 Tore bei Gröll denn? Die habe ich hier.
Nicht mehr als 5, habe ich
mehr,
gesagt.
Ja, gut. Es können also 1 bis 5.
Wenn der Wind gnädig ist am Osterdeich, dann geht so ein Schuss wie gegen Augsburg dann vielleicht unter die Latte und in den Winkel rein. Dann hat das Tor des Jahres geschossen.
Auch gemein.
Aber so ist es doch. Milosevic kommt im Winter, junger Stürmer, kaum Bundesliga-Erfahrung, war dann noch der Hoffnungsträger, wo ich sage, okay, der muss dann aber jetzt auch spielen, weil wenn dann der, weil die anderen können es nicht. War aber jetzt ja auch nicht der Kracher, ne, muss man jetzt mal sagen. Ist jetzt keiner, wo wir noch in 10 Jahren sagen werden, ach, weißt du noch, damals, Herr Klassner, das haben wir alles dem Milosevic zu verdanken. Ne? Und das meine ich halt, und das meinte auch Ole Werner, du musst in all diesen Fragen besser werden, wenn du denn sagst, ich will in der Tabelle und perspektivisch besser sein als Platz 8. Und das wäre ja dann der Angriff auf die internationalen Plätze. Ne? Und das sagen sie bei Werder immer, Mitgliederversammlung, dann gibt es ja dann Applaus und Frikadellen. Aber du musst es auch machen. Und zu diesem Machen, da musst du ran an ganz verschiedene Baustellen. Das meine ich mit Haltung auf verschiedenen Ebenen. Das reicht dann so nicht, denn du bist ja per se jetzt nicht schlechter aufgestellt am Standort Bremen als Mainz 05 zum Beispiel. Dann guck aber mal die letzten Jahre, wer hier was geleistet hat.
Eine Vakanz im Management kostet sie jeden Tag Geld. Ich kenne das. Ich war selbst Führungskraft in der Industrie. Deshalb weiß ich, wen sie brauchen und wo ich ihn finde. Marcomoch Consulting, Personalberatung für mittelständische und große Unternehmen. Auf Augenhöhe seit 2007.
Dann lass uns aber nochmal übers Geld reden und damit einen Rückgriff machen auf die letzte Folge. Auch deine Kolumne in der letzten Woche, die da überschrieben war, warum Werder kein Geld hat. Was natürlich impliziert, dass sie finanzielle Probleme mit sich rumschleppen. Und mich dann dazu bringt zu fragen, ja, welche Rolle spielen denn diese Finanzlöcher, die Werder immer wieder stopfen muss in dieser ganzen Geschichte? Ich meine, mit mehr Geld wäre es vermutlich auch leichter, das Ganze so umzubauen, dass am Ende eine andere Haltung und eine andere Leistung dabei rauskommt.
Mit Geld wäre es einfacher, weil du dann sagen könntest, du brauchst gar keine Spieler zu verkaufen jetzt erst einmal, die Koulibalys, Bakostes dieser Welt, wer auch immer. Sondern du kannst so schon eine Kaderplanung machen. Du kannst so schon entscheiden, bei welchem Leihspieler ziehen wir die Kaufoption, welchen neuen Stürmer wollen wir haben und so weiter. Hast aber kein Geld. Also kannst du diese Entscheidung nicht treffen. Es wäre leichter. Aber, dann komme ich wieder zu dem Punkt, wenn es halt schwerer ist, weil dir dieses Geld fehlt am Standort Bremen, du hast da einen gewissen Standortnachteil, du hast dieses strukturelle Defizit, über das wir hier letzte Woche gesprochen haben, dass dir also immer so 6, 7, 8 Millionen im Jahr fehlen, dann musst du halt mehr tun. Dann musst du cleverer sein, dann musst du dich mehr reinhängen, dann musst du besser arbeiten als die anderen Vereine, die so ungefähr bei dir auf Augenhöhe sind, damit dir dann Transfers gelingen, damit du Spieler überzeugen kannst, damit du schneller dran bist an manchen Leuten. Du musst aber auch die richtigen Leute dann holen. Es nutzt jetzt nichts, schneller an einem Malettini dran zu sein oder schneller an einem Skelly Alvero oder schneller an Victor Boniface, sondern du brauchst natürlich auch die Leute, die dir wirklich nachhaltig weiterhelfen. Also ich sage immer, lieber 11 Jens Day holen aus Dänemark, die hier keiner kannte, wo keiner in den Fanshop gerannt ist und hat sich das Trikot beflocken lassen am ersten Tag, weil jeder erstmal gegoogelt hat, wer ist denn das? Na, und dann war erstmal so, ja, mal gucken, ob der uns weiterhilft und so. Aber doch lieber 11 davon als 11 Naby Keitas, Rafa Borés oder Victor Bonifaces. Ne? Also ich kann diese Transfers alle nicht mehr sehen. Ne? Das ist für mich immer der Notausgang. Das ist so dieses Zocken auf. Bei Naby Keita konnte ich es ja noch ein bisschen verstehen. Du hattest eine stabile, gute Mannschaft und hast dann gedacht, okay, da können wir jetzt eine Perle kriegen, die tun wir da rein und wenn der funktioniert, dann hebt er uns auf ein anderes Level. Aber wenn du dich mit dem Spieler ernsthaft auseinandergesetzt hättest, und das erwarte ich von der Kaderplanungs- und Scouting-Abteilung, dann hättest du gewusst, in welchem Zustand er ist. Das musst du ja nur bei Transfermarkt eingeben, dann hast du gesehen, was er die letzten 12 Monate vor seiner Werderzeit alles erlebt oder durchlebt hat körperlich. Und dann machst du diesen Transfer eben nicht.
Naja gut, der Mangel an Geld zwingt dich ins Prinzip Hoffnung, ne? Das muss man schon sagen. Und dass Victor Boniface solche Probleme
Nein.
haben würde.
Einspruch, Stefan. Das ist mir jetzt zu prämisch, muss ich sagen.
Ja,
der Mangel an Geld zwingt dich nicht zum Prinzip. Ja, ja, ich weiß.
Ja.
Aber es zwingt dich doch nicht zum Prinzip Hoffnung. Ganz im Gegenteil. Dann musst du dich halt völlig frei machen von dem Prinzip Hoffnung und nicht sagen, ich hole jetzt den und hoffe, das wird irgendwie gut. Und ich hole den und hoffe irgendwie gut. Und du musst die richtigen Leute holen. Und das war ja Werders Stärke damals unter den Rehagels, den Lemkes, den Alofs, den Schafschütteln nicht den Kopf. Das war die Transferpolitik, die den Verein groß gemacht hat. Das war die Stärke. Werder hatte auch damals nicht viel Geld. Werder hatte nicht mehr Geld als Bayern München damals. Aber Werder hat Spieler geholt, hat mit den Titel geholt und hat die dann an Bayern München verkauft.
Darf ich jetzt wieder?
Okay.
Nein.
Bremer, schieß los. Erklär mir die Welt.
Ich sag, ich davon bin ich auch überzeugt. Natürlich ist ein Problem. Victor Boniface brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber es hätte, auch wenn dir das nicht gefällt, es hätte durchaus gut gehen können. Und dann hast du ja auch in den ersten Spielen, wenn er dann mal zum Einsatz kam, gesehen, was für eine Qualität er auf den Platz bringt. Das muss man ja mal ehrlicherweise sagen.
In einem einzigen Spiel?
Ja, von mir aus auch. Nee, finde ich nicht. Auch in anderen, in Szenen. Nicht in Spielen, in Szenen.
Okay.
Ja. Das Problem damals, das halte ich für sehr viel größer, und das meine ich ganz ernst, war zu glauben, dass Keke Topp schon so weit ist, dass er sich mit einem womöglich irgendwann fitteren Victor Boniface abwechseln kann. Das war das Problem. Weil Victor Boniface nicht fit wurde, was man aber nicht so hundertprozentig vorher wusste, weil Keke ihn dann nie ersetzen konnte, aber auch nur ansatzweise oder überhaupt einen Mittelstürmer geben, der Werder nach vorne bringt. Das war, glaube ich, ein größeres Problem. Am Ende ist es schlecht gelaufen und da sind Fehler gemacht worden, da brauchen wir nicht drüber reden. Ich wollte das halt nur nochmal sagen, Mangel an Geld zwingt zum Prinzip Hoffnung, finde ich gar nicht so falsch. Wenn du kein Geld hast, nimmst du auch junge Spieler eher mal, da musst du ja auch drauf hoffen, dass sie das schaffen.
Ja, ja, sehr gut, das ist eine sehr schöne Hinführung. Du sprichst
immerhin
über junge Spieler, du sprichst über junge Spieler. Du bist Bremer, du sprichst über Werder Bremen. Was fällt dir denn ein beim Stichwort junger Spieler, Bremen, gebürtiger Bremer? So, dann sind wir bei Nick Woltemade. So, guck mal, wenn der jetzt diesen Sommer hoffentlich zur Weltmeisterschaft fährt, für Deutschland, dann muss sich doch jeder Werder-Fan und auch jeder Verantwortliche an den Kopf fassen und sagen, wie konnte der uns ablösefrei verlassen? Wie konnte der im VfB Stuttgart nachhaltig die Kasse so füllen ein Jahr später, weil der für 80, 90 Millionen nach England gewechselt hat? Da fangen diese Fehler ja an. Das sind halt Fehleinschätzungen. Und mich wundert die Summe der Fehleinschätzungen bei Werder.
Da hast du vollkommen recht, das sage ich auch.
Woltemade habe ich von der Tribüne aus in vielen Spielen nicht gut gesehen. Er wurde ja erst gut dann so in seinen letzten 3 Monaten bei Werder. Aber Leute wie Lothar Matthäus, der 10 Meter neben mir saß für Sky, der hat immer gesagt, das ist der Beste, den musst du sofort halten. Der wird richtig gut. Und Lothar hat halt ein Auge dafür. Und das erwarte ich halt auch von den Leuten, die bei Werder immer in der Verantwortung waren. Das waren, ob du bei Marco Bode anfängst, bei Frank Baumann, bei Clemens Fritz, das sind hochdekorierte Nationalspieler, Ehrenspielführer, die haben so viele Bundesligaspieler auf dem Buckel. Die hätten das sehen müssen und anders damit umgehen müssen, meiner Meinung nach, mit dem auslaufenden Vertrag Nick Woltemade. Das ist ein Punkt. Und das wiederholt sich jetzt bei Keke Topp. Da geht es in die andere Richtung. Den haben sie völlig überhöht. Ich habe irgendwann in der Hinrunde dann auch zu dem einen oder anderen bei Werder gesagt, ihr müsst aufhören, nach den Spielen so zu tun, als hätte Keke Topp ein Riesenspiel gemacht. Ihr überhöht es total, weil ich glaube, weder er kann damit umgehen, noch findet die Mannschaft das so lustig, weil ja jeder sieht, dass es nicht so ist. Mhm. Also das war ja wirklich auch Prinzip Hoffnung. Wir reden den jetzt stark, weil wir nichts anderes mehr haben. Und dann komme ich jetzt zum letzten Punkt, um an das anzuknüpfen, was du eben gesagt hast, Victor Boniface. Ja, natürlich kannst du den holen, wirtschaftlich kein Risiko und wenn der funktioniert, hurra, dann feiert dich ganz Deutschland ab und alle Werder-Fans sind glücklich. Aber du darfst ihn nicht holen, wenn du keine 2 anderen funktionierenden Stürmer hast. Und die hast du halt
oder wenigstens
nicht.
Das sage ich
müssen.
Ja. Ne? Wenigstens einen und das war Keke Topp eben nicht, das meine ich. Aber wir können ja auch gerne über Karin Koulibaly sprechen.
Die Djinnwas und Kröls dieser Welt, das sind für mich keine vollwertigen,
hochwertigen Spieler,
wenn du ins vorderste Drittel dieser Liga willst.
Ja, ja.
Mit denen wirst du es nicht schaffen.
Nee, ich sag
das tut mir leid, weil das ist halt einfach
Wir reden
so.
Ja über den zentralen Stürmer und das waren dann eben Boniface und Topp, zumindest zu Saisonbeginn. Und das war eine Fehleinschätzung, hast du vollkommen recht. Aber wenn wir über Hoffnung reden und junge Spieler, können wir ja auch über Karin Koulibaly sprechen. Da hat das ja geklappt. Also ich will das jetzt gar nicht, verstehst du, ich will das nicht einführen, um irgendwas zu relativieren. Aber es ist halt eben durchaus mal aufgegangen, das Prinzip Hoffnung, nämlich eben bei Koulibaly.
Bei ihm und bei Mio Backhausen. Das sind ja 2 so Highlights dieser Saison, wo sich der Verein jetzt dann auch auf die Schulter klopft. Das kann ich ja auch verstehen, weil die haben jetzt genug Haue gekriegt, da muss man sich auch mal auf die Schulter klopfen. Das ist dann gut für das Selbstbewusstsein. Aber mir geht es wieder ein Ticken zu weit, ne? Sich jetzt hinzustellen und zu sagen, ja, guck mal hier, man muss dann auch mal mit weniger zufrieden sein in so einer Saison, dann wird man halt vielleicht mal 14., 15., hat dafür aber Werte geschaffen mit so Jungs wie Koulibaly und Backhaus. Tun sie jetzt so, als wäre das der Plan gewesen. Und da habe ich dann halt wieder so ein Problem mit, weil ich sage, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind und ihr alle kennt euch mit Werder so aus wie ich, es war nicht der Plan, dass Mio Backhaus und Koulibaly in der ersten Elf spielen.
Das
Mio
weiß
Backhaus
ich nicht.
Wurde nach der Sommervorbereitung, ich kann es dir gerne wieder erklären.
Danke.
Mio Backhaus wurde nach der
Das ist richtig
nach
gut,
der Sommervorbereitung. Macht richtig
Spaß.
Lass mich doch mal ausreden, wenn du die Erklärung hören willst. Herrgott, nochmal. Ja?
Beende gleich den Podcast, also, aber mach weiter. 30 Sekunden.
Also, mein lieber Stefan. Mio Backhaus wurde nach der Sommervorbereitung gesagt, du hast es leider nicht geschafft, du bist nicht der neue Stammtorhüter, du bist die Nummer 2, Zetti ist die Nummer 1. Michael Zetterer hat dann auch im DFB-Pokal gespielt in Bielefeld, ihr erinnert euch, und er hätte dann auch am ersten Bundesligaspieltag im Tor gestanden, diese Saison gespielt. Der ist dann aber nach Frankfurt verkauft worden und dann ist man zu Mio gegangen und hat gesagt, jetzt bist es doch, jetzt ist Zetti weg.
Ja,
so ist Mio ins Tor gekommen. Der Junge ist damit dann super umgegangen, der spielt eine grandiose Saison, nicht falsch verstehen, alles gut. Aber, wir halten fest, geplant war es nicht.
Richtig.
Und dasselbe gilt ja für Karim Koulibaly. Der kam aus der U19 hoch, Horst Steffen hat sich viele Videos von ihm angeschaut und hat gesagt, wow, der hat was in der Spieleröffnung, das gefällt mir richtig gut. Ich mache aus dem Bundesligaspieler, ich werde den fördern. Aber nie war geplant, dass er so viel spielt. Das ist am Saisonanfang entstanden, weil dir wirklich alle Abwehrspieler hinten ausgefallen sind. Das hat ihn in die Elf gespült. Und dann hat Horst Steffen gesagt, okay, der macht zwar noch Fehler, aber ich halte an dem fest. Und da sage ich jetzt noch, wenn du für den wirklich irgendeinen Betrag zwischen 15 und 30 oder noch mehr Millionen kriegst, dann gib noch 50.000 aus für irgendeinen Bremer Künstler hier bei uns und wirst noch ein Denkmal bauen für Horst Steffen, was er vor
so und genau,
weil nur deswegen ist der Junge jetzt überhaupt auf dem Transfermarkt,
wenn ich
weil
danach
Horst Steffen an ihn geglaubt hat.
Gefühlten 7 Minuten jetzt doch nochmal reingehen darf.
Habt ihr mich verstanden, hoffentlich, bevor Stefan jetzt wieder alles in Frage stellt. Ja.
Nein, du hast gesagt, das war nicht der Plan und da hast du natürlich vordergründig recht. Aber sie hatten mit Horst Steffen auch extra einen Trainer geholt. Von dem man ausging, er kann junge Spieler entwickeln.
Ja, und sie haben sich von Horst Steffen auf dem gleichen Tabellenplatz getrennt, auf dem jetzt Monate später Daniel Thun steht. Ne? Also dann hätte man es auch durchziehen können und sagen können, okay, wir glauben dran. Das bekam dann so eine Eigendynamik. Ich weiß schon, 10 nicht gewonnene Spiele. Irgendwann vertraut die Mannschaft nicht mehr darauf und so weiter. Aber rein tabellarisch besser geworden ist ja mal gar nichts durch den Trainerwechsel.
Aber er hat Spieler entwickelt. Er hat also das getan, was man ihm attestiert hat. Als er gegangen ist, Horst Steffen, da war Koulibaly schon ein mehr oder weniger begehrter Spieler und von Mio Backhaus wussten wir, er ist ein ziemlich guter Stammtorhüter der ersten Bundesliga, hatte sich also auch schon eine Reputation erworben. Das kann ja durchaus mit Horst Steffen zu tun haben. Also, dass ich so gar keinen Plan hinter der Besetzung des Trainerpostens und der Entwicklung, der folgenden Entwicklung junger Spieler dann sehe, das finde ich jetzt auch nicht sachgerecht.
Ja, aber jetzt hängst du auch zu hoch, ne? Jetzt hängst du, natürlich hast du dann jemanden geholt, der dann sagt, okay, ich arbeite mit einem Čović, mit einem Koulibaly und so weiter. Oder Musa, wenn er dann gesund gewesen wäre, ist er jetzt erst. Alles gut. Aber wir halten doch nochmal fest, als dann die ersten 6 Wochen Sommervorbereitung vorbei waren und es dann losging und es ging um Erwachsenenfußball, da haben die beide keine Rolle gespielt in den Planungen erst einmal. Und das hat sich dann halt sehr schnell verändert. Mhm. Das meine ich ja nur damit. Man darf nicht im Nachhinein alles verklären. Ich will auch nicht alles schlecht reden. Ich habe ja gesagt, die Jungs haben aus der Situation das Beste gemacht und Steffen hat dann zu ihnen gehalten. Das ist alles gut. Dadurch hat Werder jetzt die Werte. Man soll jetzt nur nicht so tun, als wäre das der Plan gewesen. Der Plan war, mit Boniface und Kicke Top einen Sturm zu bilden. Das hat nicht geklappt.
Ja, ist ja richtig. Und trotzdem, wer weiß, ob Werder ohne Horst Steffen nicht noch einen weiteren Torhüter verpflichtet hätte für Zetterer, weil ein bisschen Geld war ja dann da, 6 Millionen nämlich. Und wer weiß, ob ein anderer Trainer als Horst Steffen Koulibaly nicht nach den, sagen wir mal, schwierigen ersten Spielen, die er ja zweifellos hatte, wieder vom Feld genommen hätte, weil er gesagt hätte, es geht ja auch um mich und den Verein und nicht um die Entwicklung junger Spieler. Hat er nicht gemacht, sondern war dabei. Also, ich will es nicht verklären, aber ich finde, um glaubwürdig zu sein, müsste man zumindest an der Stelle schon mal sagen, da ist einiges aufgegangen.
Ja, jetzt muss man natürlich aber auch gucken, ob Daniel Thun dann auch so ein Trainer ist wie Horst Steffen und den Eindruck macht er nicht vollumfänglich, der so gnadenlos auf Jungs setzt, auf junge Spieler setzt und die fördert, auch wenn ihn das selber dann Kratzer bringt. Und das hat Horst Steffen gemacht. Weil schaut euch an, Čović spielt unter Daniel Thun im Prinzip keine Rolle mehr. Koulibaly hat seinen Heiligenschein verloren. Der Trainer geht da sehr pragmatisch mit um, jetzt Daniel Thun, was ich auch gar nicht schlecht finde. Ja. Okay, wenn ich umstellen will, dass der Erste nicht raushole oder so. Ne? Das hätte es unter Steffen never gegeben. Ja, die Förderung reduziert sich so ein bisschen auf Jinma und Agu. Die sind aber beide in einem Alter, wo die keine Talente sind. Ne? Ja. Und dann wäre ja die Frage, wenn du mit Daniel Thun in die neue Saison gehst, wenn es eine Erstliga-Saison ist, wird das ja so sein, weil sich der Vertrag dann automatisch verlängert. Musst du ja wieder junge Spieler ausbilden. Ne? Und dann muss man auch hoffen, dass dann diese Förderung stattfindet, wie sie jetzt Koulibaly erfahren hat bei Werder, dass sie dann stattfindet bei Musa, bei Čović oder bei dem anderen Talent, was da jetzt dann noch dazustoßen mag diesen Sommer. Das wäre dann schon auch wichtig. Ne?
Wird spannend zu beobachten sein, das denke ich auch, weil am Ende kannst du natürlich auch das Ganze von einer anderen Perspektive betrachten und sagen, wirklich geholfen hat es Haus Steffen nicht, dass er, sagen wir mal, Koulibaly so viel Einsatzzeit gegeben hat und auch immer wieder mal es mit Čović versucht hat, weil die zumindest lange Zeit, bei Čović ist es vielleicht immer noch so, gar nicht so weit waren, um unbedingt diese Rolle schon einnehmen zu können. Aber Horst
Steffen, und das rechne ich ihm hoch an, das ist ein hochanständiger Mensch, ein guter Trainer, der hat nicht an sich gedacht.
Ja.
Der hat immer an die Entwicklung, an den großen Auftrag gedacht. Und das machen wenige Trainer, eben weil sie Angst haben, dass es sie den Job kosten könnte. Siehe Ole Werner. Warum hat denn Ole Werner so wenig auf junge Spieler gesetzt?
Ja,
warum ist Nick Woltemar denn nicht unter ihm Werder-Kapitän und Top-Torschütze geworden?
Mhm.
Weil er immer gesagt hat, ich setze auf die erfahrenen Jungs, weil mit denen erreiche ich die Ziele eher und sonst bin ich der Erste, der hier gehen muss. So kann ein Trainer ja auch denken. Das ist absolut okay, das ist Profifußball. Ne?
Naja, gut, das ist eine große Schnittmenge auch, ne? Muss man ja mal sagen, zwischen dem Trainer, der an sich denkt und an das Punktekonto. Weil dann denkt er ja auch an den Verein. Also das ist, vielleicht ist es auch tatsächlich so.
Aber
so
erinnere dich an den Punkt, den wir oft besprochen haben, Stefan. Ein Ole Werner hätte immer erst einen Leo Bittencourt eingewechselt und dann einen Čović.
Richtig.
Und Horst Steffen hat gesagt, nee, Leo, auslaufender Vertrag. Ich weiß, was der kann, das wissen wir alle, aber ich will den Jungen fördern, also nehme ich Čović rein und gebe dem eine andere Aufgabe.
Und das war dem sportlichen Erfolg nicht zuträglich immer, muss man in der Rückschau sagen.
Absolut.
Das muss man ehrlich sagen, weil ich glaube, also Koulibaly, okay, aber Čović ist auch immer noch dabei, in die Rolle reinzuwachsen, die er einnehmen soll, die eines gestandenen Bundesligaspielers, was auch jetzt nicht so wirklich überraschend ist, weil er eigentlich noch in der A-Jugend spielen müsste. Das darf man ja nicht vergessen.
Ja, also ich glaube, wenn Werder abgestiegen wäre oder absteigen würde, also wie gesagt, ich denke, das große Gespenst zieht am Wochenende an uns vorbei oder spätestens danach das Wochenende, dann wäre Čović für mich absoluter Stammspieler bei Werder und dann müsstest du um den herum quasi ein Mittelfeld aufbauen, weil es ein super Talent ist. Ne? Mhm. In der Bundesliga, finde ich, ist es noch durchwachsen. Also da muss er noch gefördert werden und das wäre dann die Aufgabe von Daniel Thun, ihm Männerfußball beizubringen, vollumfänglich. Ne?
Wir werden es beobachten, wie ich hier immer wieder sage. Wir werden auch beobachten, was der SV Werder am Wochenende macht.
In Sinsheim muss man immer sagen, man darf ja nicht sagen in Hoffenheim, weil da spielen sie nicht, da ist nur eine Tankstelle, ein Reifenhandel und ein Sportplatz. Sie spielen in Sinsheim, das ist an der Autobahn, wenn ihr schon mal vorbeigefahren seid, dieses schöne Stadion da. Da werden sie antreten, danach das Heimspiel noch gegen Borussia Dortmund. Aber wie gesagt, ich glaube, ich kann mich irren, du brauchst keinen Punkt mehr holen als Werder Bremen, um die Klasse zu halten, weil die hinter dir nicht alles gewinnen werden und können.
Ja, wir werden es, wie gesagt, sehen. Werden dann vielleicht Gebühren feiern nächste Woche. Ich weiß ja, du bist ja dann bestimmt zu
erleichtert sein.
Für eine sehr ausgelassene Podcast. Wir gucken mal, wie es läuft. Ansonsten danke ich euch, dass ihr dabei wart. War sehr schön mit dir, JJ. Du warst ein bisschen kratzbürstig heute. Musst einfach mal sein.
Ich bin geprägt von Rainer Kalm und der übrigens nächste Woche hier zu uns nach Bremen kommt in die Glocke. Sonntag nach Werders letztem Heimspiel. Wer Lust hat, unbedingt hin. Kalli jetzt damals mit Leverkusen fast abgestiegen, mal wenn ihr euch erinnert. Und ich war der Reporter vor Ort. Und am letzten Spieltag sollte der Klassenhalt dann sicher gewesen. Dann fingen die ersten an zu feiern. Und da hat der Kalli aber mal ganz laut zur Ordnung gerufen und gesagt, und ich schieße jeden persönlich unter das Stadion da, der meint, der müsst jetzt feiern. Ja, wir haben nur das Schlimmste abgewendet und jetzt wird mal loch, dass das nächstes Jahr nicht mehr so scheiße ist.
Sag mal, das war ja
so
fast,
kann man das nämlich auch sehen.
Das war fast eine perfekte Kalli-Kopie.
Ja.
Ich entdecke immer wieder neue Talente an dir, das ist unfassbar. Aber damit möchte ich es jetzt auch gerne beschließen, das Thema.
Mach das, nenn auch die E-Mail-Adresse bitte,
weil möchte ich nicht
sehr
mehr.
Viele spannende Zuschriften bekommen. Soll ich sie sagen?
Ja, mach du das
mal. Also schreibt uns gerne. Wir haben jetzt auch taktische Nachfragen bekommen, Systemfrage und so weiter. Das werden wir uns alles vorknöpfen und analysieren, versprochen. schreibt uns an grünaufweiß@weser-kurier.de. Das Grün mit UE, wie Stefan immer so schön sagt, und das Weiß mit Doppel-S. Also grünaufweiß@weser-kurier.de. Und ich verabschiede mich. Danke fürs Zuhören. Wenn ich sage, denkt daran, bleibt grün-weiß.
Und womöglich antwortet euch JJ. Und wenn ihr Glück habt, schlägt er einen anderen Ton an als bisweilen in diesem Podcast. Nicht? Muss man mal gucken. Alles klar.
Wenn ihr Pech habt, antwortet Stefan.
So, jetzt ist wirklich gut. Bis dahin. Tschüss.
Macht es gut. Ciao.